So, wir wollen heute ein kurzes Wort aus dem Neuen Testament betrachten. Wir sehen das heute etwas locker an und wollen da hineinschauen in Mitteilungen der Heiligen Schrift, des Verständnisses über das Wort oder vom Wort her. Kolosser 2, von Vers 9 bis Vers 12. Da heißt es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollendet in ihm, welcher das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. In welchem ihr auch beschnitten worden seid mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben, in der Taufe, in welcher ihr auch mit auferweckt worden seid, und durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat, soweit Gottes Wort. Wenn wir solche Verse lesen, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, dann haben wir es hier mit dem Sohne Gottes zu tun, der sich im Fleische geoffenbart hat. Nicht, dass er im Fleische kam, um die Macht Gottes hier zu demonstrieren, zu zeigen oder sie sich vom Vater vorstellen zu lassen. Das nicht. Gewiss, das, was er tat, hing mit seiner Gottessohnschaft in engster Verbindung. Als er die Aussätzigen reinigte, da tat er es als der Sohn Gottes, aber auch als der Sohn des Menschen. Denn als Mensch kam er auf diese Erde und in Bezug als ein sündloser Mensch konnte und vermochte er, die Dinge nach dem Willen Gottes zu vollziehen. In ihm, in diesem Christus, wohnt also die ganze Fülle der Gottheit. Wir haben es mit keinem Geringeren als mit Gott selbst zu tun. Es ist bezeichnend, dass wir die Gottheitsfülle bereits beginnend in 1. Mose 1 finden, dort wo der Geist über die Wasser schwebt. Dort haben wir den Heiligen Geist als jenes Erste und als jenes Zweite, dann Gott sprach, worin wir den Vater erkennen. Und der Sohn ist uns in der Schöpfung her nicht genannt, weil er noch verborgen war. Und erst als die Zeiten erfüllt waren, die bis dato noch nicht erfüllt sein konnten, da offenbarte Gott seinen Sohn. Und erst im Neuen Testament finden wir dann die Mitteilungen, dass durch ihn, durch diesen Christus und für ihn alle Dinge erschaffen sind. Damit haben wir den Beweis angetreten, dass auch durch Christus, obgleich er in 1. Mose 1 nicht erwähnt werden durfte, wegen seiner dato fehlenden Offenbarung, dennoch die Schöpfung auch durch ihn geschehen ist. Es ist die ganze Fülle der Gottheit, die dort jene Schöpfung vornahm, an der sie beteiligt war. Betreffs der neuen Schöpfung. Die alte Schöpfung, die materielle Schöpfung, in Sünden gefallen, konnte überhaupt nicht mehr repariert werden. Es gab keinen Weg der Reparatur für das, was im Fleische in die Sünde fällt, was in der Materie in Sünde fällt. Keine Reparatur. Und Gott verblieb einziglich der eine Weg, eine neue Schöpfung. Von der wir in 2. Korinther 5, Vers 17 lesen, wenn jemand in Christo ist, dann ist eine neue Schöpfung. Nun sehen wir zur Frage, wann ist jemand überhaupt in Christo? Da müssen wir umgekehrt wieder sagen, wenn eine neue Schöpfung da ist. Aber das will man jetzt nicht so genau wissen, weil man das zumeist kennt, sondern man möchte gern die Aspekte erfassen, wenn jemand in Christus. Und das hängt aber mit der neuen Schöpfung zusammen. Und wir sind niemals heute in Christo und morgen nicht mehr in Christo zu sein. Das gibt's nicht. Wir können sündigen. Wir können auch sündigen wie irre. Aber wir sind deshalb, was unsere neue Schöpfung anbelangt, in Christo und bleiben das. Und wenn das nicht der Fall wäre, wäre auch keine neue Schöpfung da. Wir haben eine ähnliche Aussage im Neuen Testament in Galater Kapitel 6, Vers 15, wo es heißt, das Altes Testament, weder Beschneidung, Neues Testament, noch Vorhaut ist etwas, sondern eine neue Schöpfung. Hier heißt, und wird ganz klar darauf eingegangen, dass allein eine neue Schöpfung etwas ist. Das bedeutet, dass alles, was alt geworden ist, dem Verschwinden nahe erscheint, nichts ist. Warum nicht? Weil es vergeht. Materie, die in Sünde gefallen oder Sünden verbunden ist, vergeht. Die neue Schöpfung ist geistlich. Herr Jesus redet ganz klar, was der Mensch sieht, vergeht. Was man nicht sieht, das bleibt, sagt der Jesus. Also ist die neue Schöpfung geistlich in einem jeden Erretteten. Und zwar so vollkommen ist die neue Schöpfung, obgleich sie nur samenkornartig ist. Die ist so fein, dass wir sie nicht sehen können, weil sie geistlich ist. Aber sie ist vorhanden und an dieser neuen Schöpfung, ich möchte das vielleicht an etwas anderem erklären, wenn wir hier ein Weizenkörnchen haben, dann erkennen wir das Weizenkörnlein sehr wohl. Was wir aber nicht sehen, und keiner von uns hat das Auge zu sehen, wenn dieses Körnlein in die Erde gelegt wird im Frühjahr, was da für ein Halm mit einer Frucht daraus hervorkommt. Das sieht Gott, auch nicht wir. Und wenn wir schon in der Materie das nicht erkennen können, an einem solchen Weizenkörnlein, wie viel weniger vermögen wir, die wir im Fleische sind, geistliche Samen zu erkennen? Doch viel weniger. Oder gar deren Frucht, die in der Ewigkeit einmal stehen wird. Wir haben zwar heute Geistesfrucht, ja, das ist klar. Nun, da wollen wir gar nicht anfangen mit dieser Geistesfrucht. Da würden wir gleich beim ersten jener fünf Dinge umkippen. Da lassen wir es lieber gleich so, wie es ist. Eine neue Schöpfung ist etwas, sagt die Bibel, sie ist geistlich. So vollkommen, dass nichts fehlt, weil sie dem Samenkorn nach 1. Petrus 1, Vers 23 entspricht. Es ist das Samenkorn unverweslicher Art. Nun, wenn ich ein Weizenkörnlein nicht sauber lagere, dass es feucht wird, da kann es irgendwie im Frühjahr, bei Feuchtigkeit vorher, kommt es zu Schimmelbildung, dann ist das, wenn, das legt man ja auch nicht in die Nässe vor der Zeit. Da kann es sein, es misslingt. Ja, ihr seid vollendet in ihm. Welch ein Satz, wir sind vollkommen in dem, was Christus in der neuen Schöpfung in uns hineingelegt hat. So sieht Gott uns vollkommen. Nicht, dass wir in unserem Fleisch vollkommen werden. Davon rede ich nicht. Das wissen wir, dass es alles andere als vollkommen ist. Aber die neue Schöpfung, von ihr ist geredet in 1. Johannes 3, Vers 9, dass diese neue Schöpfung überhaupt nicht sündigen kann. Das ist auch die Ursache, der Grund dafür, dass sie gar nicht abfallen kann. Abfallen kann ich nur durch Sünde. Aber wenn sie nicht sündigen kann sie auch nicht abfallen. Ich wüsste nicht, wie es ging. Hier heißt es, welcher von diesem Christus, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig ist oder wohnt, welcher das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Die Ordnungen, die wir hier auf dieser Erde sehen, die Fürsten, ja, manche haben Gewalt, manche nicht, ich meine jetzt nicht Fürst Bückler, sondern es gab Großfürsten, es gab kleine Fürsten und es gab Könige, es gab auch solche, die weder König noch Fürst waren und nur die Gewalt eines solchen hatten. Die Bibel redet da sehr deutlich an verschiedenen Stellen. Das, was wir hier auf dieser Erde haben, ist nichts anderes als das, was oben in den himmlischen Ordnungen zu finden ist. Deshalb redet die Bibel im Neuen Testament so deutlich, dass es sogar nicht nur bei den Nichtengeln, sogar in der Finsternis, noch diese Ordnungen von Fürstentümern und Königreichen gibt. Sie sind von Thronen gestürzt, sagt Gottes Wort, das hat sie fallen lassen, des Ungehorsams wegen, dem sie nachgegangen sind. Er ist dennoch das Haupt, warum ist denn der Herr das Haupt? Er ist auch das Haupt der Abgefallenen. Er ist auch das Haupt der gottlosen Menschen. Er ist als Sohn des Menschen der Erste, damit ist er das Haupt. Und die Engel sind durch ihn erschaffen, damit ist er das Haupt. Auch dann, wenn sie nicht mehr im Willensbereich Gottes bestehen. Das betrifft also die Engelwelten und die Menschen. Aufgrund seiner hohen Stellung, die hohe Stellung, die Christus daher einnimmt, nämlich von Vers 9, dass in ihm die ganze Fülle Gottes leibhaftig wohnt, ist er auch über alles seiner geschaffenen Wesen Haupt. Er bleibt das, er wird auch Haupt derer bleiben, wenn einmal Gehenna aktiv wird, was es heute noch nicht ist. So bleibt er dieser in Beziehung Haupt. Diese Stellung, die der Herr hier in Vers 9 als in der Fülle Gottes einnimmt, die verbleibt ihm. Natürlich gibt es in der Beziehung zu unserem Herrn Jesus Veränderungen. Was er noch nicht war, das ist er geworden, hoher Priester. Die Bibel redet davon, dass es nicht war oder geworden ist. Er war noch nie zuvor der Sünderheiland, das ist er geworden. Das war er vorher nicht vor Golgatha. Aber er ist es geworden. Er ist einer, der seinen eigenen Leib bildet. Das hat er jetzt in der Gemeinde vollzogen. Das war früher nicht. Das heißt, durch die Leibesbildung ist er in eine gewaltigere Form getreten, die ihm vom Vater her auch gerechterweise zugesprochen ist. In Vers 11 lesen wir, in welchem ihr auch beschnitten worden seid, mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung. Tja, Beschneidung gibt es nur dort, wo Sünde ist. Da wird sowohl symbolisch als auch real etwas verkürzt. Bei den Obstbäumen nennen wir das Rückschnitt. Da wird etwas getrennt, da wird etwas entfernt. Wir merken uns die drei Begriffe, gekürzt oder verkürzt, getrennt, entfernt. Die Beschneidung im Alten Testament war im Fleische. Wir lesen das an vielen Stellen des Alten Testaments selbst, aber auch im Neuen Testament, so auch durch Paulus im Brief an die Römer, Kapitel 2, Vers 28. Dort wird von der Beschneidung geredet, die im Fleische geschieht. Und da redet er von den Geschehnissen des Alten Testaments. Neutestamentlich haben wir eine andere Beschneidung, das ist die der Herzen. Da redet dann Paulus in Vers Kapitel 2, Vers 29 von der Beschneidung der Herzen. Diese Beschneidung der Herzen ist im Geiste. Beachten wir, das betrifft nicht mehr das Fleisch. Wir kommen also vom Fleischesdienst zum Geistesdienst. In der Beschneidung, die wir hier in Vers 11 angesprochen wissen, handelt es sich um eine andere Beschneidung. Weder die Beschneidung, die uns Menschen betrifft, seitens des Fleisches, noch die uns betrifft in der Beziehung und Verletzen. Es ist eine andere Beschneidung, obgleich auch die Beschneidung der Herzen nicht mit Händen geschieht. So ist sie dennoch nicht die Beschneidung der Herzen. Es ist eine Beschneidung, die zeitlich zwischen den beiden liegt. Also jene dritte, die uns hier heute zum Thema steht, liegt zeitlich zwischen der Fleischesbeschneidung und zwischen der Herzensbeschneidung. Es war gesagt, dass etwas verkürzt wird, etwas getrennt und etwas entfernt wird. Und Gott hat seine Verbindung in die Beschneidung gelegt. Die Beschneidung ist schon älter als das Gesetz. Sie war schon angewiesen von Gott, bevor Gesetz bestand. Das Gesetz wurde auf dem Sinai gegeben, aber die Beschneidung wurde bereits dem Abraham, der hat den Sinai nie gesehen, gegeben. Also, in welchem ihr, jetzt sind die Gläubigen zu Kolossee angesprochen, beschnitten worden seid mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, also betrifft diese Beschneidung auch alle die, die errettet sind. Und ohne diese Beschneidung kann niemand errettet werden. Worin? In dem Ausziehen des Leibes, heißt es hier. Des Fleisches in der Beschneidung des Christus. Wir kommen also näher. Wir sehen, um es kurz zu machen, wir sehen hier Jesus, unseren Herrn. Wir sehen ihn nicht hier in der Beschneidung dem Fleische nach, gemäß Lukas 2, Vers 21. Das war seine erste Beschneidung, die Beschneidung so an dem achten Tag und so weiter. Was wir da finden. Nein, nein, die nicht. Sondern es ist eine andere Beschneidung. Es ist eine Beschneidung als Vorbild für uns. Hat der Herr Jesus notwendig gehabt, verkürzt zu werden? Hat er notwendig gehabt, getrennt oder gar entfernt zu werden? Mit Sicherheit nicht. Aber warum nimmt der Herr dieses seine Beschneidung im Ausziehen seines Fleisches auf sich. Er ist hier für uns Vorbild für uns, die wir nach dem Vorsatz Gottes durch Errettung ihm folgen, dem Herrn Jesus nachfolgen. Das Ausziehen des Leibes des Fleisches ist sein Tod. Das ist seine Beschneidung.
Das heißt nichts anderes, als dass auch wir mit Christus,
was das Fleisch angeht, sterben. Sterben sollen und sterben müssen. Darüber müssen wir uns heute ein ganz klein wenig unterhalten. Muss gestorben werden. Daher kommen wir zum Kreuz. Warum denn zum Kreuz? Weil der Jesus dort auch gestorben ist. Wie will ich Gemeinschaft mit seinem Tode haben, wenn ich nicht an den Punkt hingehe, wo er gestorben ist? Also müssen wir zum Kreuz. Wenn einer errettet werden will, können wir ihn nicht in das Erbteil seiner Heiligen einführen wollen. Lass nur die Finger davon. Führt ihn zum Kreuz. Weil das Leben durch Christus im Tode beginnt und nirgends anders. Und wo überall das nicht verkündigt wird, ist es ein anderes, ein falsches Evangelium. Wir kommen zum Kreuz. Wie kommen wir zum Kreuz? Als verlorene Sünde. Was macht man denn dort? Dort bekennen wir unsere Sünden. Wieso denn das? Nun, weil Christus gekommen ist, für unsere Sünden zu leiden und zu sterben. Die Bibel sagt ganz klar und deutlich in 1. Petrus 2, Vers 24, dass er unsere Sünden auf dem Holze trug. Ich möchte hier noch etwas dazu sagen, damit keine Missverständnisse leider gereicht werden, wie das oftmals bei Gläubigen üblich ist, dass man sagt, dass er die Sünden schon vorher gehabt hätte und hätte sie hinaufgenommen aufs Kreuz. Das stimmt nicht. Die Bibel sagt ganz klar, auf dem Holze hat er sie getragen. Ja, viele Gläubige meinen, im Garten Gethsemane, weil sein Schweiß wie Blutstropfen zur Erde herabfielen, da hätte er schon die Sünden getragen. Das stimmt nicht. Das, was in Garten Gethsemane vor sich ging, war das Leiden Jesu als Mensch, die Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen. Und dort litt er als Mensch, und das waren ungeheuerliche Dinge, die dort auf ihn zukamen, weil er einen geistlichen Blick hatte, den wir nicht besitzen. Und er wusste, wenn ich das Zeug der ganzen Menschheit auf mich nehme, dann geschieht etwas, was es noch nie in der ganzen Ewigkeit Gottes gab, nämlich, dann wird Gott in der Person des Sohnes von Gott getrennt. Und diese Trennung war so furchtbar, nämlich so furchtbar, wie es Menschen und wie es einmal abgefallene Engel in Gehenna erleben werden. Und das erlebte der Herr beginnend als Mensch im Fleische im Garten Gethsemane. Wir kommen zum Kreuz. Wir bekennen dort unsere Sünden. Warum? Weil er unsere Sünden auf dem Holze trug. Kommen wir auch dorthin. Unser Hinkommen zum Kreuz drückt Gemeinschaft aus. Was ist Gemeinschaft? Denn dort litt er, das ist die Gemeinschaft seiner Leiden. Nicht, dass wir mitleiden sollen für die Sünden der Welt. Nein, nein. Das haben manche gedacht. Und dort, wo wir unsere Sünden bekennen, machen wir uns zutiefst eins mit ihm. Das gleich in das Leben. Das, was der Herr Jesus litt, sollten wir in dieser Gemeinschaft ein wenig verspüren. Dass wir erkennen, er litt und starb für uns. Wegen deiner und meiner Sünden, Schuld.
verurteilen dann
unsere eigenen Sünden als todeswürdig.
Wenn der Herr Jesus unsere Sünden als todeswürdig behandeln musste, dann wir, die wir die Urheber und die Verursacher, sagt man in Amtsdeutsch, die Verursacher dieser Dinge sind, wir können nicht glimpflicher uns die Gleichgestaltung selbst aussuchen. Sonst ist es keine Gemeinschaft. Es gibt Eisenbahnstrecken mit mehr Gleisen nebeneinander. Aber das ist längst noch keine Gemeinschaft. Da kann man ein paar Meter dazwischen Abstand haben. Aber wenn wir auf dem gleichen Gleis fahren, das ist Gemeinschaft. Und das will Gott. Dass wir dort zum Kreuz kommen, dort unsere Sünden bekennen, weil Christus dort unsere Sünden auf sich genommen hatte, sie trug, dort litt er am Kreuz. Und dort dürfen wir Christus in diesem Einssein zum Bewusstsein kommen, zu einem Bewusstsein, dieser Jesus, der Nazaräer, er starb freiwillig, weil ich gesündigt habe. Geschwister, das bringt Liebe zu diesem Jesus in unser Herzen. Und wenn diese Liebe nicht akut ist bei vielen Gläubigen deshalb, weil sie sich nicht bewusst werden, aus welch einem Tode Christus sie herausgerettet hat, dann bitten wir dort an dieser Stelle den Herrn um Vergebung. Er sagt nie nein. Warum nicht? Bei ihm ist ja. Nicht ja und nein, steht jetzt da drin. Sondern bei ihm ist ja. Unsere Verurteilung unserer eigenen Sünden soll so groß sein. Wisst ihr, wie groß? Dass wir das Bewusstsein, wie groß meine Sünde ist, dass der Herr Jesus von Gott getrennt werden musste, unsere eigene Sünde hassen. Das will Gott. Das will der Herr. Wir sollen unsere eigene Sünde hassen. Das Problem fängt ja gleich damit an, dass wir die Sünde in dem Augenblick, wo wir sie ausüben, sofort lieb haben. Wir haben sie auch dann lieb, wenn wir sie nicht, wenn wir sie abstreiten. Wir streiten es ab, weil wir so trübe wandeln. In dem Augenblick, wo wir im Licht wandeln, brauche ich nur zu fragen, warum sündigst du, wenn du es nicht lieb hast? Geschwister, dann kommen wir noch einen Schritt weiter. Dann sagen wir, ich will sie nicht. Und dann komme ich wieder und sage, und warum tust du sie? Weil du in einem Stück deines Herzens sie dennoch liebst. So, habe ich es gesagt. Und würden wir sie nicht dennoch ein Stück lieben, würden wir sie auch nicht vollziehen. Der Herr möchte uns Gnade schenken, dass wir die Sünde hassen, wie Christus sie gehasst hat. Deine und meine Sünde. Tja, die Bibel sagt, der Lohn, Luther sagt, der Sold, der Sünde ist der Tod. Das heißt also, es ist eine Leistung vollbracht worden und jeder Arbeiter, steht geschrieben, ist seines Lohnes wert. Und weil wir gearbeitet haben und haben gesündigt, müssen wir es auch bezahlt bekommen. Das ist der Tod. Der Teufel zahlt das gleich aus. Der wartet nicht lang. So war es beim Adam und der Eva. So viel, wie ich mich entsinnen kann, ich weiß es nicht genau, aber etwa 940 Jahre ist der alte Adam alt geworden. Der ist nicht 940 Jahre später gestorben. Der ist bei seinem Sündenfall gestorben. Nur die 940 Jahre waren 940 Gnadenjahre. Wisst ihr, wenn wir ins Leben kommen, man sagt, dass wieder jemand zur Welt gekommen, dann hat er gleich, egal ob es ein Büblein oder ein Mädchen ist, gleich das Todesurteil mit ihm. Das hat er gleich mitbekommen. Wird gar nicht gefragt.
Also ist der Tod schon da.
Ja, so war es beim Adam, deshalb.
Der Adam und die Eva, die haben den Tod gleich mitbekommen und das Übrige, was wir leben heute, sind Gnadenjahre, die Gott uns geschenkt hat, für ihn, Christus, zu verwenden.
Tja, dann sind wir der Sünde gestorben, wenn wir das so machen, wie es hier gesagt worden ist.
Dann sind wir der Sünde gestorben, wenn wir so sterben, wie Christus am Kreuz starb. Das ist Gemeinschaft seines Todes oder in seinem Tode.
Deshalb sollten wir eigentlich überhaupt keine Sünden mehr an uns dulden.
Wieso denn nicht?
Ja, weil der Herr nach seiner Auferstehung, als er zum neuen Leben kam, dann auch keine Sünden mehr auf sich genommen hat, um wieder neu zu leiden.
Das hat er nicht gemacht.
Die Bibel sagt das ganz klar im Hebräerbrief, dass er nur einmal für Sünder gelitten hat. Der Gerechte für die Ungerechten und so weiter. Aber er hat nur einmal gelitten.
Nun denn, die Menschen, die möchten das schon fertig, die geben den auch das zweite und das achte Mal kreuzigen. Die werden da sofort bei der Sache, ne?
Aber ich bin nur froh, dass der Herr nur einmal diesen Schauplatz im Fleische erleben und erfahren musste, dass, ich glaube, es hat ihm gelangt.
Dieser Tod Jesu am Kreuz war die Beschneidung des Christus. Das war das Ausziehen, des Leibes des Fleisches. Dort hat er sich seines Fleisches entäußert. Jetzt kommen wir zu diesen drei Begriffen. Als der Herr Jesus dort oben am Kreuz war, da geschah etwas, als er auslief, es ist vollbracht. Da verkürzte er sein Leben. Verstehen wir, nicht? Er gab sein Leben preis, sonst wären wir nicht errettet worden. Er ward abgetrennt von allem hier im Diesseits. Selbst seine Jünger verließen ihn alle. Und er war von Gott entfernt und verlassen. Das ist seine Not gewesen, die auf ihm neben dem, was er im Gericht für uns litt, noch auf ihn zukam. Das war seine Beschneidung. Und dann starb er. Er starb so, wie die Bibel es uns schildert. Nicht anders. Und dann lesen wir weiter. Nach dem Ausziehen des Fleisches in der Beschneidung des Christus, als er nun sein Leben ausgehaucht hatte, lesen wir nun in Vers 12, mit ihm begraben in der Taufe. Wir sehen hier die Grablegung Jesu. Die Bibel sagt es, dass das Begrabensein die Taufe ist. Was die Grablegung für Jesus beinhaltet, im Ausziehen seines Leibes des Fleisches, ist für uns die Taufe in der Bedeutung, die Wassertaufe. Wenn wir mit Christus sterben, müssen wir auch mit ihm abgelegt werden. Das bleiben wir ja da oben hängen. Und dieses Sterben oder Grablegen bedeutet das Abtun, das Hinwegtun des alten Menschen. Die Beseitigung unserer Wesenszustände Züge von Natur,
die wir nicht als Sünde erkennen, aber andere leiden darunter. Wahnsinnig, Menschen. Das Riesenproblem bei Kindern Gottes ist, dass durch die Einswerdung mit dem eigenen menschlichen Wesen Dinge erhalten werden, die vor Gott Sünde und Gräuel sind und durch Gewohnheit man sich so eins gemacht hat, dass man es gar nicht als Sünde sieht. Und dann stehen Kinder Gottes oder knien Kinder Gottes vor dem Herrn. Sie können doch nur das bringen, was sie sehen. Und das sehen sie nicht, und dann bringen sie es nicht. Und durch das Nichtbringen fehlt ihnen die Vergebung. Und Vergebung bringt neues Licht. Neues Licht bringt uns neue Position im Wandel. Und so ist es ein beständiger Kreislauf der Reinigung, in den Christus uns sehen und haben will, der hier unterbrochen wird. Wesenszüge von Natur, die nicht allein Menschen, sondern auch dem Herrn völlig entgegen sind. Legen wir sie nicht ab. Legen wir sie nicht ab, weil wir sie nicht sehen. Wir würden sie ablegen, wenn wir sie sehen würden. Das Ablegen geschieht nur in einem Nachvollzug dessen, was am Kreuz stattfand. Legen wir sie nicht ab, kann das Wesen Jesu in uns nicht angenommen werden. Wir denken hier auch an Römer 6, Vers 8. Und dann geht es weiter, in welchem ihr auch mit auferweckt worden seid. In welcher, heißt es hier, ist nicht die Taufe, sondern die Beschneidung des Christus gemeint. Das wird nämlich manchmal verwechselt unter den Christen. Die Auferstehung zum ewigen Leben ist nur für jene, die mit Christus gestorben sind. Der Schächer am Kreuz war auch nicht getauft. Und dennoch errettet. Wer also mit Christus gestorben ist, der darf also auch mit ihm, mit unserem Herrn auferstehen. Und die Heilige Schrift nimmt dieses Geschehen so ernst und so absolut, als dass es schon geschehen sei. Hier heißt es, seid ihr mit ihm auferweckt worden, als in der Vergangenheit. Obgleich wir noch hier sind, das Bild Jesu ist unser Bild. Wie er starb, so auch wir. Wie er begraben wurde, so auch wir. Wie er auferweckt ist, so auch wir. Und die Wahrheit seines Geschehens ist auch das unsere. Wie aber kann die Schrift sagen, auferweckt seid? Nun, da geht der Satz weiter und da heißt es durch den Glauben. Diese drei Worte. Durch den Glauben. Der Glaube ist die Verbindung zwischen unserer Bitte und unserer Hoffnung. Einerseits und der Kraft Gottes. Wenn nach Hebräer 11, Vers 1 der Glaube eine Verwirklichung ist, dann geschieht es, wenn es verwirklicht wird. Es geschieht, wenn wir uns so stark mit dem Herrn eins machen, dass die Verwirklichung sich vollzieht. Bis sich die Sache vollzieht,
verbleiben wir in der Hoffnung. Nicht ohne, sondern durch den Glauben. So lange, bis sie verwirklicht ist, was wir glauben. Dieser Glaube ist ausgerichtet an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Wer hat ihn auferweckt? Drei Aussagen in der Heiligen Schrift. Der Liberalist wird sagen, jetzt haben wir einen Widerspruch. Einmal steht geschrieben, der Vater hat ihn aufgeweckt. An einer anderen Stelle steht, Gott hat ihn aufgeweckt. An einer dritten Stelle steht, dass er sich selbst auferweckt hat. Ja, was ist denn jetzt richtig? Alles drei. Warum? Weil die ganze Fülle Gottes in ihm leibhaftig gewohnt. Das ist der Grund. So war es der Wille und das Wirken des himmlischen Vaters. Es war der Wille Gottes im Verbund mit dem Heiligen Geist. Und es war der Wille des Sohnes, dass er selbst aus den Toten auferstanden. Wir lesen zum Abschluss dazu jene letzte Stelle, die etwas schwieriger ist, in Johannes Kapitel 10, in Vers 18. Oder Vers 17, fangen wir an. Da sagt der Herr Jesus, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. Auf das ich, er selber, es wiedernehme. Und dann sagt er, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Und jetzt kommt's. Ich, sagt der Herr Jesus, habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot hat er sich nicht selbst gemacht, sondern das hatte er von seinem himmlischen Vater empfangen. Amen.